Der Retro-Kompott Stammtisch. Hier treffen sich jeden Freitag ab 21 Uhr Podcaster des Retro-Kompott-Teams, Hörer und Fans zum lockeren Talk über ihr Hobby. Die erste Stunde des fertigen Stammtisches wird hinterher allen Hörern des Retro-Kompott-Kanals kostenlos zur Verfügung gestellt. Die komplette Folge gibt es für alle Unterstützer bei Patreon und Steady. Jeder kann mitmachen, kommen und gehen. Wie an einem echten Stammtisch. Mal schauen, wer sich heute alles eingefunden hat.
Hallo, jemand da?
Ja, hallo.
Ah, ich glaube, wir sind hier die Einzigen bisher, oder?
Ja, so sieht's aus, genau.
Ja, das Wetter ist halt zu schön, um jetzt irgendwie drin zu sitzen, aber... Ich war den ganzen Tag draußen, dachte mir, ja, ganz ehrlich, jetzt ist auch mal gut.
Ja, schön. Hier ist es unerträglich heiß, irgendwie 38 Grad oder so. Deswegen bin ich drin.
Nee, die haben wir nicht. Ich würde sie auch gerne nehmen. Also lieber habe ich so einen knackigen, schönen Sommer als dieses Auf und Ab und mal Regen und mal kein Regen. Ich lag letzte Woche auch mit einer ordentlichen Erkältung flach. Und das kann ich ganz ehrlich im Sommer nicht gebrauchen.
Ja. Apropos knackig, du knackst ein wenig, Christian.
Das ist ja beknackt. Ja, warte mal. Moment. So, vielleicht ist es jetzt besser.
Ich habe eben noch ein Knacksen gehört, aber es scheint etwas besser zu sein. Soll gleich mal schauen, wenn du mehr redest.
Ich hatte vorher ein bisschen Musik gemacht und anscheinend, wenn man die Audio, hier die Musiksoftware laufen hatte, die beansprucht irgendwie sehr viel die Soundkarte und... ja, keine Ahnung, warum dann, auch wenn es aus ist oder wenn das Programm eigentlich nicht mehr an ist, andere Programme dann immer noch Probleme damit haben.
Aber es knackst irgendwie immer noch. Also etwas weniger, aber es ist auf jeden Fall noch da.
Dann muss ich neu starten, dann hilft alles nichts.
Ich glaube auch. Okay, dann sprechen wir uns in einer Minute.
Bis gleich. So, dann bin ich jetzt gespannt, ob es jetzt besser funktioniert.
Jetzt ist das Knacksen weg, ja. Irre.
Ja, vor allem finde ich das, ich habe ein, nach dem Umstieg auf Windows 11 musste ich mir ein neues Audio-Interface kaufen und dachte eigentlich, dass das hier ein bisschen mehr verträgt und auch solche Sachen, sag ich mal, nicht mehr so oft vorkommen, aber ja, dem ist wohl nicht so.
Ja, ich bin ganz froh, es kam ja gerade das Quake 2 raus, dieser... Alte Ego-Shooter wurde neu aufgelegt von Night Dive Studios in einer wunderbaren neuen Version. Habe ich mir gestern gekauft für $10 bei Steam und ist auch wirklich super.
Ich habe ja mal Quake 1 gespielt. Es gab nämlich tatsächlich 2004 oder 2005 einen Aufsatz, einen programmierten Audioaufsatz. Wenn man den drauf oder drüber installiert hat, dann hatte Quake mehr Sounds und tatsächlich Sprachfeedback. Von dieser unsagbar schlechten ersten SAPI-Stimme, die es damals bei Microsoft gab, dem Microsoft Sam. Wer damit nichts anfangen kann, hört euch Benny Benassi mit Satisfaction an, dann wisst ihr, welche Stimme ich meine. Und da hattest du dann immer dann, wenn du an irgendeiner Abbiegung standest, hast du dann irgendwelche, so wie so ein Windrauschen gehört oder keine Ahnung. So, das war so der Vorläufer von dem, was man heute bei vielen aktuellen Audio-Games oder Audio-Adventures findet. Oder auch bei, wie heißt es, The Last of Us, heißt das so?
Genau, The Last of Us, das ist bekannt für diese ganzen Accessibility-Optionen oder so.
Genau, und Audio Quake, ich glaube, das kann man sogar, glaube ich, auch noch runterladen. Ich bin mir aber nicht sicher. Und das war so der Anfang von dem Ganzen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, selbst meine damalige Kiste mit Windows XP war für dieses Spiel schon zu modern. Also ich viel Spielspaß hatte ich nicht, weil irgendwie mir andauernd die Programme abgerauscht sind. Ich meine, Quake 1, was war das? Windows 95?
Also ich glaube, das war sogar noch DOS. Das kam zuerst auf DOS raus und dann danach erst auf Windows 95.
Ja, genau. Ne?
Also uralt, ja.
Also ich glaube, er hat es auch nur deswegen für Quake 1 entwickelt, weil es einfach nicht mehr erhältlich war und man es mehr oder weniger zur damaligen Zeit halbwegs legal oder illegal irgendwo runterladen konnte. Aber umso cooler, dass solche Spiele auch ihr Revival erfahren und wieder aufgelegt werden.
Genau, Quake 1 hatte ja Night Dive Studios schon mal vor ein paar Jahren richtig toll neu aufgemacht mit so neuen Schatteneffekten und so und ein Splitscreen-Multiplayer und so, glaube ich, auch. Und Quake 2 jetzt halt auch mit, da kann man jetzt auch zu viert gleichzeitig so am gleichen Bildschirm gegeneinander spielen, Deathmatch und so. Also, und die neuen Schatteneffekte sehen auch ganz gut aus und für $10 kann man sich's ja mal kaufen. Ich habe das ehrlich gesagt früher auch immer nur kopiert. Ich hatte das nie als Original. Von daher kann ich jetzt auch mein schlechtes Gewissen bereinigen.
Ach klar, und ganz ehrlich, wie oft schmeißen wir $10 oder 10 Euro für irgendeinen Quark aus dem Fenster? Da kann man es auch mal für Quake aus dem Fenster schmeißen. Und selbst wenn es am Ende jetzt nichts gewesen wäre, wärst du um eine Erfahrung reicher und kannst ja, zumindest sagen, du hast jetzt Quake 2 in deiner Spielesammlung, ganz legal und offiziell.
Genau, und man kann es jetzt halt auch mit Controller spielen. Das ging ja damals, glaube ich, eigentlich nur so mit Maus und Keyboard. Und es spielt sich aber auch mit Controller echt super. Es ist halt nur extrem schnell. Also diese alten Spiele, die waren ja alle verglichen mit modernen Shootern total schnell. Man rast da nur so durch irgendwie. Wenn man sich dagegen Halo anguckt oder Destiny oder so, das ist dagegen echt total lahm geworden inzwischen, diese Spiele. Aber damals, da war das echt so schnell wie möglich irgendwie. Zack, zack, bumm, um die Ecke rum. Und man rast da mit unmenschlicher Geschwindigkeit nur so durch.
Ja, das haben damals Schulkameraden von mir auch so ein bisschen bemängelt. Ich war ja an der Schule, da waren nicht nur Leute, die komplett blind waren, sondern halt auch Leute, die einen Sehrest hatten, die entweder ganz dicht an den Bildschirm ran mussten oder ein äußerst eingeschränktes Gesicht, Sichtfeld oder. Da gibt es ja Unmengen von Variationen von Sehbehinderungen. Und ein Freund von mir, damaliger Mitbewohner in der WG, der war absoluter Gamer. Der hat aber auch dann gesagt, bei Quake 2, da stieß er auch gerade auch durch seine Sehbehinderung und durch diese Spielgeschwindigkeit so ein bisschen auch an seine Grenzen. Aber das weckt dann auch so ein bisschen trotz alledem den Ehrgeiz. Ja, irgendwie muss das ja doch zu schaffen sein.
Ja, cool. Ich habe dann auch eben noch mal Unreal Tournament reingeschmissen, das erste. Diese Gold-Version, die es bei GOG eine Zeit lang gab. Ich weiß nicht, ob es die jetzt immer noch gibt, aber diese Game of the Year Edition von Unreal Tournament, das kam ja auch so ungefähr zu der Zeit raus, glaube ich, als Quake 2 rauskam. Und das kann man ja gar nicht richtig allein spielen. Also man kann das zwar allein spielen, das ist dann aber immer so ein Deathmatch gegen Bots. Also man hat keine Story oder so, sondern man kämpft einfach dann so in Arenen gegen die Bots, statt jetzt wie bei Quake 2 durch so Level zum Exit zu kommen oder so. Und bei Unreal Tournament ist mir aufgefallen, wie gesprächig das Spiel ist. Also die ganze Zeit hört man so Sprachfetzen immer. Die Gegner sagen halt immer so, you suck oder irgendwie sowas. Und auch, da ist dann auch so ein Ansager, der immer dann sagt, First Blood oder Excellent oder irgendwie sowas, wenn man halt einen Gegner erledigt. Und wenn man dann das Match gewinnt, kommt auch irgendwie so, you are the winner und so, kommt immer halt so eine Sprache. Fast wie bei Mortal Kombat so ein bisschen. Trägt aber auch total zur Atmosphäre bei, finde ich. Und das andere, was mir auch aufgefallen ist, abgesehen von diesen ganz vielen Sprachsamples, ist, dass bei Unreal Tournament die Musik halt auch so Elektro-Techno-Musik ist. Und bei Quake ist das immer so Heavy-Metal-Gitarrenmucke. Also das ist auch, könnte auch unterschiedlicher nicht sein, so irgendwie.
Aber das fällt mir ja generell auch bei Spielen auch auf, bei den alten Ballerspielen für einen Automaten, ja. Beim einen hast du so Super Nintendo-like so Doodle-Musik, so ein bisschen gute Laune-Musik, so wie diese typischen Cute'em-up Soundtracks, ja, von Konami zum Beispiel. Dann hast du pompös anmutende orchestrale Klänge, teilweise auch sehr atonales Zeug, wo du dir denkst, oh, welchen Fünfjährigen habt ihr da denn ans Keyboard gelassen? Und dann hast du irgendwelche Rock-Geschichten oder halt irgendwelche Techno-Sachen, so wie ich ja letztens das Spiel gesucht habe mit Robert Miles Children, verwurschtelt. Ja, also es gibt ja auch, ich meine, es ist ja auch gut so. Es gibt ja kein festgeschriebenes Gesetz, was sagt, Ballerspiele müssen immer Metal oder sowas haben. Finde ich auch gar nicht mal so verkehrt, wenn das auch ein bisschen abseits dessen ist, was man vielleicht erwarten würde.
Ja, das stimmt. Es macht natürlich auch irgendwie Sinn, weil das Unreal Tournament ist halt so ein totales, so knallbuntes Science-Fiction-Setting irgendwie in irgendwelchen Raumschiffen und Sternenbasen und irgendwelchen bunten Planetenoberflächen und so. Und bei Quake ist es dagegen in so mittelalterlichen Katakomben alles immer oder so. Kommt natürlich auch davon, bei Quake 2 ist man zwar auf dem Mars, aber auch da sind das so eher so Katakomben. Da passt natürlich dieses Heavy Metal dann auch etwas besser rein. Und bei Unreal Tournament passt dann irgendwie dieses Techno-Zeug auch voll dazu.
Wobei das ist schon, ja. Gerade da wäre aber genau das Umgekehrte eigentlich mal viel cooler. Weil das ja, ist ja eigentlich, ne? Eigentlich ist das ja wieder dieses ekelhafte Klischee-Denken, ja? Irgendwie Mittelalter, Gewölbe, Dunkelheit und das muss dann Metal oder Gothic sein. Es gibt auch sehr gute Elektromusik aus dem düsteren Bereich, ja? Also das ist so ganz schräges Klischee-Denken. Aber ja, ich meine, es hat ja funktioniert. Die Leute haben es ja gemocht und gespielt und überhaupt. Also gingen die Rechnungen ja am Ende auch auf.
Ja, was dann auch noch witzig war bei Quake 2, bei diesem Night Dive Release, der jetzt rauskam gestern oder so, da sind dann auch noch so andere Informationen zu der Firma und so drin. Und da sind halt auch so Design-Dokumente, die man aufrufen kann von damals. Und da sieht man, da sieht man so eine Beispielseite. Da haben die halt genau aufgeschrieben, was sie an Assets benötigen. Irgendwie für einen der Level. Und das war dann so richtig so, dieser Level soll ein düsterer Palast sein in hauptsächlich diesen und diesen Farbtönen. Und aber dann eben auch, huch, wieso geht das jetzt nicht? Was ist denn los? Und in diesen Farbtönen und dann richtig so eine Liste, so wir brauchen eine 64x64 Pixel Textur einer metallenen Wand mit Kratzern drin. Zwei 64x16 Texturen für Treppenstufen, die oben eine 4 Pixel Abrundung beinhalten. Und dann war das richtig aufgelistet, so die ganzen Texturen, die halt praktisch gezeichnet werden müssen für dieses Level. Also erst auf Papier und dann war das so teilweise dann abgehakt. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Also habe ich dann auch da drin gelesen, dass das jetzt so war, dass bei Quake 2, dass sie schon da so richtig rangegangen sind, das als gesamtes Spiel erstmal zu designen, sozusagen auf dem Papier mehr oder weniger, während sie bei Quake 1 noch einfach so losgecodet haben und dann irgendwelche Level designt und die einfach so aneinandergereiht. Und bei Quake 2 wollten sie halt das schon, dass das alles aus einem Guss ist irgendwie und auch alles so ein bisschen von der Story her oder stimmig so passt, welche Level nacheinander kommen und wie die alle aussehen. Fand ich auch total interessant.
Auf jeden Fall. Ich meine, klar, man lernt ja auch dazu. Ja, und
die Teams wurden auch größer. Ich denke mal, je größer das Team ist, in dem man arbeitet, desto mehr muss man das halt alles auf Papier aufschreiben, dass die Arbeit auch korrekt dann aufgeteilt werden kann auf die verschiedenen Leute. Ich glaube, Quake 1 waren ja nur, das war ja, glaube ich, von 3 Leuten gemacht oder so. Ich glaube, bei Quake 2 hatten sie schon wesentlich größere Teams verschiedenen Zeichnern und Künstlern und so.
Ich meine, es ist ja auch klar, wir müssen mal überlegen, auf was für Systemen jetzt nicht nur betriebssystemtechnisch, sondern auch hardwaretechnisch lief Quake 1 und auf was für Systemen lief Quake 2. Dazwischen lagen ja auch schon Welten, ja, die PC- und Hardwareentwicklung war ja damals schon rasant und du musstest ja auch den Leuten was bieten. Ja, das musste ja auch besser sein und fortschrittlicher als Quake 1. Also muss man, glaube ich, da auch ein bisschen mit mehr Konzept rangehen an die ganze Sache.
Ja, genau. Das stimmt. Zum Beispiel Quake 2 kam ja dann auch auf der PlayStation, glaube ich, und auf Nintendo 64 und überall. Das war halt viel größer alles.
Ja, das ist es halt. Ich habe gestern mal wieder in der Location am Automaten einige Spiele entdeckt und ich dachte, ich hätte inzwischen mal so alles durch, was es an interessanten Shootern oder Kampfspielen gibt. Dem war aber nicht so. Ich habe gestern dann doch mal was Neues kennengelernt und zwar gibt es tatsächlich für den Automaten aus der Reihe Double Dragon auch ein Beat'em-up-Game, ein Fighting-Game. Double Dragon Fighting irgendwas, da kommt noch was hinter. Macht Spaß, ist übelst schwer, finde ich. Aber auch hier, wenn man so ein bisschen die Moves aus Street Fighter oder so kennt, die kann man bei einigen Charakteren anwenden. Ist auf jeden Fall richtig gut. Und was ich vor allem richtig stark finde, leider gibt es bei Kampfspielen oftmals, gerade bei so älteren Titeln, finde ich so ein bisschen auch noch dieses Klischee-Denken, dass die weiblichen Figuren immer so ein bisschen unterlegen sind und bei Double Dragon Fight ist es definitiv nicht so. Da ist eine, ich glaube, eine Frau gibt es da und die stellt einen Teil der männlichen Riege so ein bisschen in den Schatten. Fand ich gar nicht mal so verkehrt. Weitere Serie, die ich gestern aufgetan habe, ist Power Instinct. Ich weiß nicht, ob du die vielleicht kennst. Gibt es tatsächlich auch mehrere Spiele von Power Instinct 1 und 2 und Legends. Vom Sound Design klingt ein bisschen so comicartig, also so ein bisschen so verniedlichtes Street Fighter vielleicht, aber ich mag mich da natürlich auch täuschen. Es kann natürlich grafisch was ganz anderes sein, sage ich mal.
Sehr interessant. Irgendwie, ich glaube, Power Instinct sagt mir was. Ich muss mal eben Screenshots angucken. Ja, doch, das kenne ich irgendwie, das kenne ich. Aber hier steht, das ist von Atlus. Von was für einer Firma ist denn das? Atlus. Power Instinct 1 und 2, ja, irgendwie habe ich das auch schon mal ausprobiert. Sieht aber echt cool aus. Voll, ja, mal sowas Street Fighter-artiges mal von einer anderen Firma irgendwie.
Ja, ich meine, es sind ja einige auf den Zug mit aufgesprungen. Es gab ja für Super Nintendo zum Beispiel noch Fatal Fury, es gab Art of Fighting, es gab Clay Fighter, was total abgefahren ist. Ich weiß gar nicht, ob es Clay Fighter überhaupt auch für einen Automaten mal gab.
Das kenne ich auch noch vom Super Nintendo, das Clay Fighter. Das war echt witzig. Das war mit so Knetemännchen.
Mr. Frosty, ja. Da wurde ja immer angesagt, wen du auswählst und wer jetzt gegen wen antritt. Das fand ich eigentlich richtig cool. Das hatte so Turniercharakter so ein bisschen. Und die Figuren, das waren ja alles so wie aus irgendeinem Comic-Heft entsprungen irgendwie.
Genau, ich glaube, wir hatten das Modul sogar, das Clayfighter-Modul damals. Aber das war gar nicht schlecht. Das war so ein bisschen so wie Mortal Kombat, nur mit Knetemännchen. Das war schon witzig.
Ja. Ich muss gerade mal in meine Liste gehen. Ich habe nämlich gestern wirklich mal mir die Spiele notiert, die ich gespielt habe, die gut waren. Solange man die Namen auch vernünftig lesen konnte. Das ist ja leider immer bei dem Automaten so eine Sache bei der Anzeige. Aber derweil begrüßen wir schon mal alle guten Dinge sind nämlich drei. Jetzt ist der Wolle nämlich noch mit da.
Wir hören dich nicht. Sag mal was, Wolle. Wir hören dich nicht. Du bist still. Aber dein Licht geht an.
Gut, dann machen wir weiter. Ich habe noch ein weiteres Kampfspiel, es heißt Savage Reign. Ich hoffe, ich habe mich immer gefragt, ob man das so ausspricht. Das R-E-I-G-N wird, glaube ich, auch Reign ausgesprochen, oder?
Ja, das würde ich auch so aussprechen, ja.
Auch ein Kampfspiel, was eigentlich auch richtig viel Spaß macht. Es folgt auch so ein bisschen dieser Street Fighter-Spielart. Gibt es aber, glaube ich, nur einen Teil von.
Ja, ich sehe gerade, das ist auch von SNK, eines dieser Spiele von Neo Geo Spiele. Sieht aber auch super aus. Habe ich, glaube ich, auch mal ausprobiert, aber nie weitergespielt.
So, jetzt wird es nämlich spannend. Darius Gaiden, ich meine, das kennt man, oder die Darius-Spielereihe kennt man spätestens von der PC Engine. Es gab ja auch Titel für ein Super Nintendo, 2 Stück, und für den Automaten noch weitaus mehr. Und ich hatte ein Spiel gespielt, das hieß Dangun oder Dangun oder so ähnlich. Zumindest wurde es mir so vorgelesen. Das ist ja immer das Problem, wenn man auf andere da angewiesen ist, die einem da irgendwelche Hieroglyphen und Titel da vom Bildschirm ablesen sollen.
Meinst du dieses Dangun Feveron mit dieser Disco-Geschichte?
Ja, ja, genau.
Ja, ja, ja. Ja, das ist ein total abgefahrenes Schmupp, was so
und
von unten nach oben scrollt.
Dike. Ich weiß nicht, ob D-A-I.
Das sagt mir nichts, aber das Dangun Feveron, das sagt mir was.
Hat auch richtig guten Sound. Bei mir ist es ja so, es kann ein Spiel ja durchaus in einem Genre sein, was ich spiele. Und es kann noch so gut sein, wenn das Soundsetting zu schlecht ist und zu quäkig und so, dann schalte ich ab, dann spiele ich da nicht weiter.
Da ist natürlich Dangun der Hammer, weil das hat ja so 80er Jahre Disco-Mucke und dann fliegen da auch immer auf dem Bildschirm so Leute rum und tanzen im Rhythmus und so. Oder drehen sich so im Rhythmus oder blinken im Rhythmus dieser Mucke. Das ist wirklich abgefahren.
Ja, du hast so Art Smart Bombs, glaube ich, und die Figuren oder die Maschinen oder was auch immer da fliegt, ist halt auch alles so ein bisschen vermenschlicht, weil immer wenn du diese Smart Bombs abwirfst, dann sagt je nachdem, was für eine Figur du hast, sagt es entweder hey oder come on oder yeah oder keine Ahnung. Das ist so abgefahren und natürlich kann man sich gerade im heutigen Zeitalter, wo wir ja eh schon die Diskussion führen, müssen wir unbedingt Maschinen vermenschlichen, passt dieses Spiel wieder wunderbar rein, auch wenn es natürlich schon uralt ist, ne?
Ja, ja, irgendwann aus den 90ern.
Macht auf jeden Fall Spaß.
Aber wo hast du das alles gespielt? Jetzt in der Location oder was?
Ja, die haben noch hier so einen Automaten mit so einer Platine.
Eine All-in-One-Platine. Hallo und schönen guten Abend.
Ah, da ist er ja. Hallo.
Hallo, Robin.
Na. Ja, wir haben so zwei Systeme mit so 1200 Spielen aus der Spielhalle und da kann Christian wunderbar dran sitzen und alles mal testen. Also er kriegt es natürlich nicht vorgelesen, das ist das große Problem, aber er ist ja, er hat ja Sitzfleisch und sitzt dann da 2 Stunden und probiert die Spiele durch, fragt manchmal, was ist das eigentlich, was ich hier spiele?
Und habe gestern dann endlich mal Nägel mit Köpfen gemacht und festgestellt, dass man ja in WhatsApp jetzt sich auch selber Nachrichten schicken kann. Und dann habe ich da immer die Titel reingetickert, die gut waren. Das Problem an diesen Platinen ist, du hast zwar 1900 Spiele, davon sind aber 900, wenn nicht sogar noch mehr doppelt und dreifach. Wer schon mal ein MAME-ROM-Set runtergeladen hat, ein komplettes, der weiß das. Da hast du dann Street Fighter Alpha 3, Revision A, Revision B, Revision C, Deutsch, Englisch, Spanisch, Ukrainisch, was weiß ich was, in 1000 Varianten. Und ja, das hast du auf dieser Platine auch. Und vor allem dann hast du eine Reihe King of Fighters, die mit K anfangen. Dann hast du aber auch The King of Fighters. Das heißt, es wiederholt sich dann weiter hinten nochmal. Das macht es verdammt kompliziert und unübersichtlich. Aber das Schöne, um es dann auch mal wieder positiv zu sehen, dann passieren einem aber auch so Sachen wie mir gestern, wo ich wirklich mal in einer Tour einen ganzen Schwung Spiele hatte, die ich noch nicht gespielt habe und die ich noch nicht kannte, obwohl ich diesen Automaten jetzt schon seit fast 4,5 Jahren regelmäßig nutze.
Naja gut, bei denen, wenn du da so 1000 Spiele hast, ne, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du dann eins erwischt oder zwei, die du vielleicht noch gar nicht kennst und so.
Ja, und ich habe, wie gesagt, am Anfang auch den Fehler gemacht, mir Spiele nicht aufgeschrieben. Also da sind, vielleicht habe ich sie auch schon mal gespielt, aber sie einfach in der Masse, die ich bisher dort ausprobiert habe, vergessen.
Ja, ich habe auf meinem Steam Deck auch diese MAME-Spiele installiert, das Komplettset. Und das ist wirklich, also das sind nicht nur Doppelte, das sind zum Teil sechsfach, genau wie du sagst. Also ziemlich nervig, dass sich da alles immer wiederholt. Aber so hat man dann eben auch mal die japanische Version, wenn man sie mal testen will oder so von den Spielen. Bei manchen Spielen ist es ja wichtig, zum Beispiel bei King of Fighters hat man ja, obwohl, nee, da ist, kann man es ja auswählen im BIOS. Da ist es eigentlich auch nur eine Auswahl, die man im BIOS trifft, ob man japanisch oder US haben will. Aber bei manchen Spielen macht es dann schon mal einen Unterschied. Aber schon, eigentlich müsste man selber durchgehen und die Spiele alle markieren, dass man halt eine Liste hat, die schon so vorausgewählt ist. Aber das ist mir viel zu viel Stress bei den Tausenden von Spielen.
Ich hätte ja gern mal so eine Aufschlüsselung, weißt du? Ich habe ja auch so ein ROM-Set, aber die ROMs folgen ja diesem blöden alten 8.3 Benennungssystem, wie damals unter DOS. Und bei manchen Sachen kann ich nur vermuten, dass es das Spiel jetzt auch ist, was ich gestern in der Location gespielt habe. Irgendwie bräuchte man mal so eine Tabelle. Irgendwie ABC.zip ist das Spiel so und so. Und aber ich glaube, sowas gibt es nicht, oder?
Also es gibt diese DAT-Files, die das aufschlüsseln, aber das sind so ganz hierarchische XML-Dokumente mit so einer ganz komischen Syntax. Da steht das zwar irgendwo drin, aber es ist eigentlich nicht menschlich lesbar.
Ah, ja.
Aber ich finde das auch total blöd, dass MAME an dieser komischen 8.3-Sache festhält. Das ist ja wirklich total vorsinnflutlich und das ist wirklich zum Teil nicht zu erkennen, was das ist. Ne? NOB, was soll das sein? So, das sind halt so Abkürzungen. Na gut, wenn du es halt in RetroArch richtig importierst, dann wird das auch tatsächlich aufgeschlüsselt. Also, MAME hat da auch so Datenbanken drin, die das dann wiederum in Langtext verwandeln.
Ja.
Muss man dann so Playlist Import oder sowas anwählen und dann kann man das irgendwie so importieren.
Okay, ja, muss ich wohl mal machen.
Genau, dem kannst du dann, glaube ich, einfach dein Verzeichnis geben und dann kannst du ihm sagen, das ist jetzt für den MAME-Core und dann wird das automatisch so gescannt und importiert und dann hast du die echten Titel der Spiele. Es dauert aber ein bisschen. Also bei mir hat das, glaube ich, mehrere Stunden gedauert, bis der durch war.
Ja, das kann dauern. Das hatte ich auf meinem alten PC mal gemacht, hab's aber am neuen noch nicht wieder getan. Also, ja, hat aber Spaß gemacht. Also, und ich habe mal nach lange mal wieder ein paar NES-Spiele ausprobiert und habe festgestellt, wie unsagbar schwer sämtliche Jump'n'Runs auf dem NES sind. Es ist egal, ob Super Mario Brothers, ob Dschungelbuch, ob DuckTales oder was weiß denn ich. Es ist irgendwie, also ich finde, auch der Super Nintendo hat natürlich viele Jump'n'Runs und auch viele sehr schwere, aber da gibt es durchaus mehr, wo ich, sage ich mal, selbst im ersten Level es schaffe, länger zu überleben, als jetzt irgendwie beim NES. oder täuscht dieser Eindruck einfach nur? Und ich habe für ein NES einfach noch nicht das passende Spiel für mich gefunden.
Also ich sehe das genauso eigentlich, obwohl DuckTales, wenn man einmal rafft, dass man mit diesem Pogo-Stick ja im Sprung nach unten mit Feuer und nach unten die Gegner dann so weghauen kann, dann geht's. Aber eigentlich ist das auf dem Nintendo schon alles um einiges schwerer als dann später auf dem Super Nintendo. Ich glaube, das Game Design hat sich auch etwas weiterentwickelt einfach. Ne? Zu Zeiten des Super Nintendos haben die Entwickler schon eher verstanden, dass sie auch mal Spiele machen müssen, die auch von Otto-Normal-Menschen, die nicht total die Hardcore-Videospiel-Freaks sind, gespielt werden können.
Ich meine, ja, wir haben gerade zu werden mit den Gameboy-Umsetzungen vieler Spiele. Ja, also da wurde es dann ja schon etwas besser.
Naja.
Robin, wolltest du gerade irgendwas sagen?
Du warst kurz weggebrochen, deswegen habe ich gefragt, ob alles okay ist.
Ah, geht das schon wieder los? Okay. Ja, ich habe irgendwie Probleme ab und an mit dem WLAN. Hier habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Da kann ich Bücher mitfüllen.
Jetzt haben wir dich.
Super. Er ist da.
Und jetzt nicht mehr.
Er hat auch WLAN-Probleme.
Alles gut. Falscher Knopf. Vorhin hat er Japanisch bei Spielen angesprochen. Ich habe Final Fantasy VII wollte ich mal anspielen auf meinem Handheld und die hatten das nur in Japanisch und das ging nur überhaupt nicht.
Klingt er bei euch auch so ein bisschen stotterig?
Nee, stotterig nicht, aber er klingt wie er immer klingt. Also er klingt wie, er sitzt in einem Hotelzimmer und redet gerade in ein Mikrofon.
Achso, okay.
Wenn das stimmt, weiß ich ja nicht. Wolle?
Erwischt.
Wunderbar. Wo bist du gerade?
Ich bin gerade, das kenne Hotelzimmer, gerade ist bei der Freundin in Potsdam, aber...
Achso, alles klar.
Alles gut. Dann habe ich beim Handheld noch versucht, Super Mario Bros. Zu spielen und normal Mario Bros. Und da bin ich auch total... versagt. Also mit dem Steuerkreuz komme ich überhaupt nicht klar. Das ist alles nicht meins. Ich bleib dann doch bei meinem Blockout und Tetris.
Also ich weiß noch, damals als Kinder, weil da waren mein Bruder und mir, war Super Mario World zu leicht. Wir waren das halt vorher vom Nintendo gewohnt, das Super Mario Brothers und dagegen Super Mario World war ja dann auch beim Super Nintendo dabei und es war uns zu leicht. Wir haben gedacht, wir hatten das ruckzuck durch. Irgendwie nach 2 Tagen oder so war es schon durchgespielt. Und jetzt finde ich das genau richtig vom Schwierigkeitsgrad. Also natürlich die Special World, die ist natürlich hammerhart schwer. Aber auch die haben wir früher so ruckzuck durchgehabt. Naja.
Ich komme nicht durch die erste Level durch. Also irgendwie, gut, ich habe es 5-mal versucht, aber so zwischen Tür und Angel ist halt auch nicht so richtig. Vielleicht ein bisschen mehr Geduld.
Naja, man muss sich schon ein bisschen hinterklemmen. Aber die wurden schon leichter im Laufe der Zeit. Zum Beispiel auch das Yoshi's Island, das finde ich jetzt auch nicht so schwer. Und diese neuen New Super Mario Bros. Und so, die sind auch eigentlich machbar. Wobei, da hat man natürlich einen mega Vorteil bei den neuen, wenn man dann mit mehreren Leuten spielt, wenn man sich dann immer so bubbeln kann und entbubbeln und so. Wobei, Nintendo macht das eigentlich ganz gut, weil die packen auch für die Profis immer noch so ein paar Zusatzlevel rein, wenn man es dann einmal durchgespielt hat, das Mario-Spiel, was auch immer es ist, kommen meistens noch Zusatzlevel, die dann nochmal richtig eine Herausforderung sind, auch für Profis.
Das sind alles die böhmische Dörfer mit Bubbeln und sowas. Ist auch nicht so wichtig.
Ja, das war ja der Trick bei den New Super Mario Bros. Spielen. Da konnte man ja dann zu viert gleichzeitig spielen. Und wenn einer gestorben ist, dann wurde der in so eine Blase verfrachtet und flog dann immer so irgendwie so rum auf dem Bildschirm und die anderen konnten den dann berühren und ihn sozusagen wiederbeleben. Eigentlich auch eine coole Idee. Das haben wir immer Bubbeln genannt.
Aha, also als Gruppe unsterblich. Prima.
Ja, genau, solange nicht alle Blasen werden. Dann war wirklich, glaube ich, auch dann ein Leben weg oder so oder Game Over. Ja. Ich war ja jetzt im Urlaub in Deutschland eine Zeit lang. Das war wunderschön. Ich war da an der Nordsee zum Familientreffen in diesem Haus da, wo früher meine Oma gewohnt hat, an der Nordsee. Und es war herrlich. Meine beiden Brüder waren da, meine Mutter war da und wir haben immer zusammen gefrühstückt, richtig so schön, Brötchen geholt vom Bäcker und so. Und es war einfach total entspannend. Und da habe ich halt auch ein bisschen gezockt. Aber immer nur abends so, auf der Vita und Steam Deck. Und eins habe ich noch nicht erwähnt, das ist dieses Spiel Full Void. Das ist ein relativ neues Spiel, das kam, glaube ich, erst vor 2 Wochen raus oder so, auf Steam. Und das ist auch wieder so ein cinematischer Plattformer, so ähnlich wie Flashback. Und das habe ich da auch durchgespielt, hat mir auch sehr gut gefallen. Also, wen es interessiert, Full Void. Es ist halt etwas kurz. Man ist hat Pixelgrafik, so seitlich 2D-Pixelgrafik und man ist da so ein Junge mit so einem Kapuzenpullover in so einer postapokalyptischen, düsteren Welt. Hat mich so ein bisschen an die dreibeinigen Herrscher erinnert, weil da im Hintergrund immer so Roboter so große, riesige Roboter da so sind, mit so roten Leuchtaugen immer. Ja, dann ist man in so einer Stadt und die Stadt wird halt kontrolliert von diesen Robotern. Die Menschen werden von denen auch kontrolliert und man muss halt immer dann vor diesen Roboter-Spinnenwesen und was da so alles kreucht und vielleicht wegrennen und sich verstecken und dann halt verschiedene so auch Plattform-Puzzle-Rätsel lösen, immer so Raum für Raum. Auch wieder so an Plattformen hochhangeln, wie das immer so ist bei diesen Spielen und hat mir sehr gut gefallen. Grafik war super schön, aber etwas braun, also hauptsächlich war alles so bräunlich. Und was das Spiel auch sehr cool macht, ist mir dann auch aufgefallen von der Grafik her, du hast da so eine Fluchtpunktperspektive und die wird auch eingehalten, wenn man zum Beispiel in einen Fahrstuhl steigt und dann so nach oben fährt, dann hat der Fahrstuhl sich richtig so perspektivisch gekippt. Und ich habe dann in dem Interview auch gesehen, dass die haben extra eine Voxel-Engine dafür programmiert, um Pixel-Grafik so perspektivisch auch verzerren zu können. Also das sind dann so Voxel-Objekte im Spiel. Ist aber nur ein ganz subtiler Effekt. Man kann auch hacken im Spiel, das war auch ganz witzig so. Da kann man immer mit seinem Computer dann sich an so Terminals reinklinken und dann so ein kleines Hack-Minispiel spielen, wo man manchmal so Roboter neu programmieren musste und so. War auch ganz witzig, nur so ganz simpel mit Symbolen halt. Aber ja, ich hatte es dann ruckzuck durch, aber es hat mir auch richtig Spaß gemacht. Und ich muss sagen, dieses Jahr, also 2023, wirklich das Jahr der Flashback-artigen cinematischen Plattformer, weil es gab ja dieses Lunark zuerst, das war ja auch wie Flashback, das hat mir richtig gut gefallen, habe ich auch durchgespielt. Dann gab es Planet of Lana, das hat mir auch total gut gefallen, auch ein cinematischer Plattformer. Und jetzt noch Full Void. Also jetzt schon 3 Spiele in diesem Genre, die richtig gut sind. Also wer weiß, was jetzt noch alles kommt dieses Jahr, aber ich bin ziemlich begeistert als Fan dieses Genres.
Sind das aber denn keine Sidescroller oder doch?
Im Grunde sind das auch Sidescroller, obwohl das eher so Raum für Raum immer geht bei diesen Spielen. Also du kommst an das Ende des Raumes und dann scrollt es halt nicht, sondern klappt halt um in den nächsten Raum meistens. Obwohl je nach Spiel manchmal scrollt es halt auch. Das kommt halt immer drauf an. Das sind schon Sidescroller. Aber es ist halt so, dass die Räume sind schon so eine Art Puzzle, wo man zum Exit kommt. Also manchmal geht es halt nach oben weiter, manchmal nach rechts, manchmal nach links und manchmal nach unten. So.
Ich habe mir auch vor einer Weile Flashback mal wieder auf GOG mal angeguckt. Früher war das alles so einfach auf Amiga und jetzt habe ich da richtig da knabbern müssen. Naja, wenn man richtig raus ist, dann ist man richtig raus.
Ja, ich habe das auch vor ein paar Monaten irgendwie mal wieder durchgespielt und das hat auch Wochen gedauert, bis ich durch war. Das ist echt umfangreich und knackig, das Spiel Flashback. Das fällt mir jetzt auch irgendwie so auf, dass diese modernen Indie-Spiele zum Teil wirklich relativ kurz sind verglichen mit den alten. Weil so, ich weiß nicht, Another World und Flashback, die waren schon ganz schön lang verglichen mit diesen modernen Indie-Titeln in dem Genre. Also wahrscheinlich einfach nicht genug Entwicklungszeit oder so. Wobei das Lunark, das war auch ganz schön lang eigentlich. Also es geht schon. Ah ja, und übrigens, das ist auch witzig, weil wenn man sich Flashback genau anguckt, da ist die Perspektive wirklich komplett direkt von der Seite. Das heißt, die Böden, auf denen man geht, die haben gar keine Tiefe so, gar keine Fluchtpunktperspektive. Und ich glaube, das haben die genau aus diesem Grund gemacht, weil die sich auch bewusst waren, dass wenn sie so eine Perspektive wählen würden für die Grafik, dann müssten sie ja die Fahrstühle, wenn die sich nach oben und unten bewegen, dann müssten die ja auch so perspektivisch klappen. Und das ging halt damals nicht. Von daher ist Flashback ganz witzig, wenn man sich das anguckt. Dann sind die Räume wirklich so Querschnitte direkt von der Seite halt, ne? Ohne irgendeine Perspektive so richtig. Und das war eben bei diesem Full Void, fand ich das interessant. Da war das halt trotz Pixelgrafik und mit so einer Perspektive eben. Und bei Planet of Lana war eh alles in 3D gerendert. Da ist natürlich klar, dass ich dann die Kamera beliebig klappen und drehen kann und so.
Ja, und die Animationen, die waren damals beim Amiga wirklich bahnbrechend.
Unglaublich gut, ja. Eigentlich perfekt, besser geht's ja nicht irgendwie, ne?
Also für damalige Zeit würde ich sagen, war das unvergleichlich. Der Detailgrad oder das, was die Fantasie mit dieser Animation gemacht hat, war Wahnsinn.
Genau. Hast du mal das neue Quake 2 ausprobiert von Night Dive, Robin? Das kam gerade raus gestern.
Nee, habe ich noch nicht gesehen.
Das ist der Hammer. Wirklich gut gemacht.
Okay, ist ein komplettes neu gecodet oder wie haben sie das gemacht?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie haben den Originalcode genommen und sie hatten ja den Source-Code und dann einfach haben sie die Engine neu gemacht. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie haben, ich weiß es nicht, aber es sieht so aus, als hätten sie den originalen Source-Code halt nur erweitert um weitere Fähigkeiten. Da sind dann mit einmal Schatten und so, Lichteffekte sind besser. Ja, genau wie bei Quake 1 von Night Dive, hat alles irgendwie so verbessert. aber auch treu zum Original eben geblieben.
Das klingt gut.
Ich bin sehr begeistert. Und ich habe es noch nicht ausprobiert, aber man kann sogar zu viert im Splitscreen gleichzeitig spielen. Gegeneinander, so Deathmatch und so.
Lustig. Mit vier Controllern oder wie geht das dann?
Mit vier Controllern, ja genau, dann so mit Splitscreen. Und auf dem PC sogar, glaube ich, mit 8 Leuten im Splitscreen oder so. Oder waren es 6? Ich glaube 6. 4 kleine und 2 große, so übereinander gestapelt, die ganzen Bilder. Naja, so ein moderner PC kann natürlich locker 6-mal Quake 2 rendern. Das ist überhaupt kein Problem.
6-mal?
Oder 8-mal.
Ja, 8-mal wahrscheinlich.
Oder wahrscheinlich auch 32-mal, wenn der Bildschirm groß genug wäre.
Naja. Gehe ich von aus.
Aber es kostet auch nur $10. Also es ist wirklich erschwinglich. Und dafür lohnt sich's, finde ich, echt. Ich habe das früher auch nie ernsthaft gespielt. Immer nur so die ersten 2 Level mal und das war's. Müssten wir eigentlich mal noch mal im Videostammtisch mal wieder mal spielen. Quake 1 hatten wir ja schon, ja.
Richtig, stimmt.
Und da habe ich dann auch gelesen, dass Quake 2 eigentlich gar nicht Quake 2 sein wollte, sondern sie haben einfach ein Spieldesign, ein neues Spiel. Und das sollte gar nicht Quake sein. Und dann ist ihnen aber kein Name eingefallen. Und dann haben sie sich doch entschieden, ach, machen wir es einfach, nennen wir es einfach Quake 2.
Ja, aber das ist in der Zeit, wenn du dann halbwegs deinen Ruf hattest und die Zeitungen das geschrieben haben, was du brauchtest für die PR, war das relativ easy, Geld zu verdienen. Also gerade wenn man aus so einer, dass der Quake 1 Geschichte etwas Neues programmiert, war das, glaube ich, egal, was die gemacht hatten.
Aber der Hammer ist, ich habe jetzt eben auch noch mal verglichen, habe ich auch schon gesagt, verglichen mit Unreal Tournament, ne? Wie kreativ Unreal Tournament eigentlich war, ne? Von den Waffen her so. Also da war Quake eigentlich wirklich immer eher so Standard irgendwie. Du hattest halt so diese Standardwaffen, Shotguns und so, Nailgun, was weiß ich. Und bei Unreal Tournament mit einmal dieser Kreissäge, die abprallt von den Wänden und was es da alles gab irgendwie, ne?
Ja, die Lenkraketen, die dann sozusagen, also die Funktionalität, das Waffen immer mit 2 Knöpfen auch ging. Ich meine, bei der doppelläufigen Schrot, beim Schrotgewehr ist, glaube ich, bei Quake, ist das, nee, bei Doom ist das schon. Nee, aber es ist tatsächlich so, dass gefühlt das Spiel einfach von dieser genialen Waffenidee lebt und dieses, die Maschinen, die Pistole, wo du eine zweite aufnehmen kannst und dann kannst du mit der rechten Maustaste schneller Händen schießen. Genau, das sind schon coole Sachen.
Da war irgendwie Unreal Tournament echt kreativer, also jetzt im Vergleich. Deswegen, ich habe das jetzt auch extra noch mal installiert. Ich hatte es schon bei GOG. Da gab es ja diese Unreal Tournament Game of the Year Edition. Und im direkten Vergleich gefällt mir das, also mag ich es jetzt lieber als Quake 2. Aber Quake 2 ist auch nicht schlecht. Also es hat alles irgendwie schon seine Vor- und Nachteile. Das eine ist halt eher so düster mit Heavy-Metal-Musik. Das andere ist knallbunt und mit Techno-Musik.
Ja, das stimmt. Das ist,
Und natürlich die Technik auch, ne? Bei Unreal Tournament mit den Detailtexturen, wenn du nah an die Wände rangehst, dass man da noch so eine Maserung gesehen hat und so und diese ganzen Transparenzeffekte, Lensflares, auch alleine, dass die Waffen auch Mündungsfeuer hatten und so, das hatte Quake 2 damals, glaube ich, noch nicht. Im Remake haben sie das jetzt zum Teil hinzugefügt. Also da sind jetzt mehr so Transparenzeffekte und auch dieses Feuer, wenn man mit der Waffe schießt, dass das so erscheint. Das haben sie jetzt auch hinzugefügt. Und sie haben auch alle Mission Packs hinzugefügt bei Quake 2 und man bekommt auch für die $10 ein Remaster der Nintendo 64 Version mit ganz anderen Levels. Und die ist auch noch mal viel bunter irgendwie. Die ist auch gleich dabei.
Mhm. Okay.
Dann habe ich in Deutschland, im Hauptpodcast schon erzählt, Day of the Tentacle zum ersten Mal durchgespielt in meinem Leben. Das hat auch richtig Spaß gemacht und war wirklich eine Freude, diese ganzen Animationen zu sehen und so. Und Sam und Max habe ich auch angefangen, da bin ich jetzt auch dabei. Das macht auch richtig Laune und irgendwas anderes. Und Nex Machina habe ich noch durchgespielt, genau, das hat auch richtig Spaß gemacht. Aber es sind auch alles relativ kurze Spiele. Aber das war, also an Day of the Tentacle hing ich wirklich dann wirklich mal so stundenlang fest, 6 Stunden lang fest oder so. Das war krass, wie das halt so ist. Und dann, als wir hier wieder zu Hause waren, letztes Wochenende, dann habe ich mir Viewfinder gekauft. Und das auch gleich durchgespielt. Also das war auch überraschend kurz. Das ist so ein modernes Spiel im Stil von The Witness. So ein 3D-Rätselspiel. Heißt Viewfinder. Und zwar ist da eine total geniale Idee in dem Spiel. Man hat in dem Spiel so Polaroid-Fotos. Und die sind ja so zweidimensionale Fotos von so Szenerien. Und die kann man dann per Knopfdruck als 3D-Szenen in die Welt stempeln sozusagen und damit die Welt verändern. Total abgefahren. Später kriegt man natürlich noch eine Kamera, dass man selber Bilder machen kann und dann gibt es so 6 Welten oder so, in denen dann immer so was hinzukommt. Und zukommt, alles hat immer so mit Perspektive zu tun. Also mit so unmöglichen Perspektiven oder irgendwelchen dieser Spielerei 2D wird 3D und so weiter. Das hat mir auch total gefallen. Ganz genau wie bei The Witness gibt es da immer so Rätselstationen, wo man dann praktisch dann in den nächsten Level kommt und dann muss man halt immer zum Exit kommen. Aber diese Idee, dass man da so 2D-Szenen als 3D-Stempel da so in die Welt stempeln kann, total ulkig. Man findet, man muss dann auch immer suchen nach diesen Fotos, die irgendwo an irgendwelchen Pinnwänden hängen. Und zum Teil sind dann auch ganz überraschende Ideen später noch. Also hat mich auch sehr begeistert, aber war auch schnell vorbei. Ich muss mal einen Link reinmachen, weil das sieht wirklich irre aus, dieser Trailer, wie das sein kann. Du denkst erst, das ist unmöglich. Wie kann das sein mit dieser Perspektive?
Ja.
Amen.
Hallo.
Hallo.
Hallo, der Hass.
Nabensky.
So, hier ist der Trailer von Viewfinder. Die Story ist komplett belanglos, leider. Man findet immer so Audio-Logs mit Story. Die Story fand ich aber wirklich, naja, wie bei The Witness auch, ist eigentlich egal. Aber die Rätsel und diese Perspektive, das war wirklich total kreativ. Und Viewfinder war auch schön leicht. Also man kommt ohne langes Festhängen, kam ich so einfach durch. Das längste war, glaube ich mal, dass ich mal so 5 Minuten irgendwo festhing, bis ich drauf kam. Aber im Vergleich zu The Witness oder so sind die Rätsel wirklich viel, viel einfacher. Ach ja, ich sehe gerade, eine coole Sache an dem Spiel war auch, dass man jederzeit zurückspulen kann, weil wenn du so ein Foto in die Landschaft stempelst, dann ist es ganz oft ein bisschen falsch von der Perspektive her. Man muss das dann nochmal machen. Da musste man immer einfach zurückspulen und nochmal neu probieren.
Ich lasse das hier gerade durchlaufen. Den Link, den du geschickt hast, das sieht mir eine Mischung aus wie eine Mischung zwischen Witness und Portal.
Ja, genau, stimmt. Von Portal hat es auch was, ja. Genauso ist es auch. Ich wünschte, es wäre länger gewesen. Also ich war, wie gesagt, relativ schnell dann durch und dann dachte ich so, oh, ich brauche mehr davon, das war so cool. Es gibt auch ein paar optionale Level, die sind dann auch nochmal extra richtig kreativ. Das waren aber auch nur 3 oder 4, die habe ich auch relativ schnell geschafft. Aber ich freue mich auf jeden Fall, hoffentlich gibt es einen zweiten Teil, denke ich mir nur. Und dann natürlich das absolute Highlight in meinem Urlaub oder in unserem Urlaub war, dass ich Street Fighter 6 mit meinem Bruder wieder zocken konnte. Ich hatte halt mein Steam Deck mit dem Dock und dann einen Abend habe ich es halt angeschlossen und wir waren halt wieder voll drin und haben uns bei Street Fighter 6 geprügelt, wie früher auf dem Super Nintendo halt, nur jetzt mit der neuesten Version des Spiels. Und es war eine Gaudi, wir haben echt nur noch geschrien und alles rausgetüftet, wie die ganzen Supermoves gingen und so. Es war ein Wahnsinn, bis 1 Uhr nachts oder so. Das war toll. Vor allem er meinte am Anfang noch so, ich meinte so, ich habe Street Fighter 6, also ich spiele nicht mehr, das interessiert mich nicht. Und dann habe ich da so gesessen an einem Frühstückstisch, so an einem Morgen am Frühstückstisch, spiel so Street Fighter 6, was ist das denn? Und ich meine, ja, das ist Street Fighter 6. Boah, das sieht ja irre aus, lass mich mal. Und dann war es halt um uns geschehen. Street Fighter 6 ist aber auch einfach der Wahnsinn. Das ist wirklich die absolute Referenz. Also es gibt wirklich kein Prügelspiel, was besser ist als das, finde ich jetzt zurzeit. Also es kommt ja auch bei Tekken 8 raus. Das könnte natürlich auch wieder dann das nochmal toppen. Aber zurzeit ist wirklich Street Fighter 6 das absolute Nonplusultra.
Ich habe es noch nicht gespielt. Aber es sieht toll aus, aber ist wahrscheinlich immer das Gefühl beim Spielen ist wichtiger, ne?
Die Dynamik, wie sich das steuert und wie gut sich das halt steuert und wie man kämpfen kann mit diesen neuen Moves, wie gut sich die neuen Moves halt eingliedern in das alte Street Fighter Moveset, so, das ist, ja, es ist einfach herrlich. Und ein Kollege hat mir erzählt, dass bevor wir geflogen sind, dass ich aufpassen sollte, weil der ist halt Amerikaner, aber er ist oft in Deutschland und er meinte, die Deutsche Bahn, die Züge sind nicht mehr das, was sie mal waren, von der Pünktlichkeit her, so, und ich meinte so, ach, was erzählt der, ist doch Deutsche Bahn, so eine, und dann es war wirklich so, jeder Zug, wir sind, glaube ich, 8-mal mit dem Zug gefahren und jeder Zug hatte Verspätung, kein einziger war pünktlich. Also, und zum Teil auch so doppelt Verspätung, ne? Der eine hat Verspätung, in dem wir umsteigen mussten, hatte auch Verspätung. Dadurch haben wir zum Teil das Umsteigen auch nur geschafft, weil alle Züge hatten irgendwie Verspätung.
Ja, das ist eine Schande und das ist auch, zerstört halt auch dieses Gefühl, dass wir irgendwie... Wir sind ein modernes Land und die Fortbewegungsmöglichkeiten ist nicht nur das Automobil. Und wenn du es dann anders machen möchtest, wirst du einfach, hast du eine Strecke von 5 Stunden Zugfahrt und du weißt, du wirst auf diesen 5 Stunden, auch wenn du nur einen Zug hast, du wirst eine halbe Stunde irgendwo an irgendwas verlieren.
Ich bin letztes Jahr einmal quer durch die Schweiz gefahren. Ich sage immer, ich habe eine Zugkreuzfahrt gemacht durch die Schweiz. Und die Schweiz ist ja in Europa Zugfahrernation Nummer 1. Der Durchschnittsschweizer liegt im Jahr 1000 Kilometer mit der Bahn zurück. Und das merkst du von vorne bis hinten. Es gibt ein ein 3-Tages-Bahnticket oder du kannst auch ein 14-Tage-Bahnticket haben, was nicht nur für die Bummelbahn gilt, sondern halt für die gesamte Schweiz und für alle Züge. Ja, wenn irgendwas Verspätung hatte, dann maximal 5 Minuten, dann war aber sofort im Zug und am Bahnsteig eine vernünftige, verständliche Durchsage da mit verschiedensten Alternativen, die du dann nehmen konntest. Also du musstest dich echt um nichts kümmern. Der Service hat gestimmt von vorne bis hinten. Du wurdest auch nicht von irgendwelchen blöden Service-Floskeln bei den Durchsagen zugeschwallert wie hier in Deutschland. Thank you for choosing Deutsche Bahn today. Ja, ich hatte ja keine andere Wahl, ihr Deppen.
Es gibt ja auch andere Züge zum Teil von anderen Firmen.
Ganz ehrlich, aber nicht von Hamburg nach München und auch nicht von Hamburg nach Berlin. Also das ist so dieses, wir müssen jetzt unbedingt den Japanern und sorry, wenn ich das jetzt so sage, den Amerikanern nacheifern und unbedingt an jeder Stelle immer irgendwelche dummen Service-Floskeln den Leuten um die Ohren hauen, um ihnen noch mehr den Bauch zu pinseln oder eine ganz andere Stelle zu pudern. Und das war da nicht. Du hattest natürlich auch, es freut uns, dass sie uns mit uns gefahren sind, aber nicht so ekelhaft schleimig übertrieben. Und natürlich war es so, auf der Rückfahrt, wir waren kaum im Basel-Badischen Bahnhof. Das ist so erster Bahnhof nach schweizer-deutscher Grenze. Wir hatten Verspätung, natürlich. Ja. Ich glaube, wir hatten ja einen Zug von Zürich nach Hamburg durchgehend. Und wir haben uns gedacht, ja, ach, kann nichts passieren. Ich glaube, wir waren mit 2 Stunden Verspätung in Hamburg. Wobei die geilste Geschichte ist uns eigentlich auf der Hinfahrt passiert. Wir sind mit dem Nachtzug gefahren, weil wir wollten einmal über die Strecke Freiburg fahren und über Österreich in die Schweiz rein, um halt verschiedene Strecken kennenzulernen. Wir sind hin über Österreich und mussten in München umsteigen. Und ich habe sowas noch nie gehört, aber es kam wirklich eine Durchsage irgendwo hinter Würzburg. Es tut uns leid, wir haben uns verfahren. Wir müssen jetzt bis zum nächsten Bahnhof rückwärts wieder zurückfahren, um dann wieder die Weichen richtig stellen zu lassen und dann wieder richtig nach München fahren zu können. Wo ich mir denke, alter Verwalter.
Holy moly.
Na, Bent, ich hoffe, du warst nicht selbst in den Zug, Christian.
Hallo, wie kann man sich...
Warst du in den Zug drin?
Ja.
Weil die Geschichte habe ich in der Zeitung gelesen. Ernsthaft? Oh Gott.
Ich meine, ich bin es als gebürtiger Wolfsburger gewohnt, dass auch mal ICEs nach Berlin nicht in Wolfsburg halten und einfach durchrauschen. Das ist wirklich der Klassiker. Es ist mir zum Glück selber noch nie passiert. Toi, toi, toi. Ich kann auf Holz klopfen. Aber ich dachte, ich war so im Halbschlaf und habe mich dann gefragt, habe ich das jetzt geträumt oder geht die Reise in die Schweiz wirklich erstmal los damit, dass wir uns verfahren haben und Verspätung haben.
Und ich war nicht mit dabei. Also Christian, du musst immer mit mir zusammen Zug fahren, weil dann passiert noch mehr. Das kann Robin bestätigen. Es will keiner mehr mit Zug fahren, wo ich drin sitze.
Patrick ist der Fail-Magnet. Alles, was Patrick, in welchen Zug er sitzt, die werden von das Zugpersonal hat die
wird nicht gefunden, oder?
Genau, das Zugpersonal, was einsteigen sollte, ist nicht da.
Wir suchen unseren Lokführer, hatte ich gehabt.
Das ist cool.
Ich hatte eine Notevakuierung auf freier Strecke. Wenn ich ohne umsteigen was buche, kommt der Zug trotzdem nicht rechtzeitig an. Nach München schaffe ich 3 bis 4 Stunden Verzögerung aufzubauen, nach Berlin 1 bis 2. Alles kein Problem. Das ist unglaublich.
Ich fand es wirklich krass, dass keiner der Züge pünktlich war, die wir genommen haben. Nicht ein einziger.
Das ist normal, Arne. Ich hab dieses Jahr bin ich 3-mal Bahn gefahren. Ich hatte 3-mal eine Verspätung von über 1 Stunde. Gut, das ist ja, noch extremer. Aber
da kriegt man ja einen Teil des Preises zurück. Das war bei uns auch
da musst du teilweise 8 Belege ausfüllen, einreichen und 3 Wochen warten.
Und was habe ich gemacht?
Und eben, ja, das hoffen die. Und das Geilste ist ja dann guckst du ja auf die Folgezüge und dann ist man so pervers drauf und freut sich, dass der andere Zug auch Verspätung hat, weil den kriegst du ihn ja noch.
Genau, so war das bei uns auch.
Das ist so absurd.
Man kann schon fast darauf hoffen, dass der...
Wieso hat der Nachfolgezug keine Verspätung? Das kann doch nicht sein. Jetzt, wo ich es mal bräuchte. So geil.
Vielleicht lässt man die Züge alle eine halbe Stunde später losfahren und dann sind sie alle pünktlich. Ja,
vor allem die Gründe sind immer der Knaller, wie gesagt. Oder was auch mal schön war, ich hatte einen Zug, das war auch der Knaller, da waren alle Toiletten kaputt. Und der musste aus rechtlichen Gründen an jedem Bahnhof halten.
Damit aufs Klo gehen kann. Ja. Ein Bekannter von mir hat hier in Altona beim Werk gearbeitet von der Deutschen Bahn und er erzählte mir mal, dass erst Also so eine richtige Wartung und Inspektion. Das heißt, auch die Klos mal komplett säubern und auch komplett warten, auffüllen, passiert alle 1000 Kilometer. Das heißt, eigentlich ist ein Zug oder die
Toiletten... Immer gewartet?
Eigentlich ist ein Zug und die Toiletten so ausgelegt, dass es für 1000 Kilometer reichen sollte. Tut es aber in den seltensten Fällen, weil leider in den Zügen wie auch in allen anderen öffentlichen Toiletten du oftmals so viele Schweine hast, die ein öffentliches Klo nicht zu nutzen und zu würdigen wissen.
Alles richtig, aber wieso fallen einem Zug regelmäßig alle Toiletten aus als Beispiel? Das ist schon sehr absurd
auch. Ja, weil wir immer noch, weil teilweise altes Wagenmaterial fährt. Ja, wir haben, klar, der ICE 1, der ist inzwischen ausgemustert worden, aber es fahren ja streckenweise immer noch ICE 2 Züge, die sind 1998 in Betrieb gegangen, ja. Wir kommen auch nicht hinterher. Es soll ja bald noch ein ganz neuer ICE kommen, den sie ja so feiern, er soll so barrierefrei
sein. Der fährt aber, der ist zu langsam. Der fährt 30 Stundenkilometer, 40 weniger, habe ich gelesen.
Ja, vielleicht kommt er dann pünktlich, aber...
Ja, weil einige schaffen ja an die 300, ne, oder 300 Stundenkilometer, ich glaube 300 sind die fast, ne?
330 fahren die.
Genau. Und der neue kann nur 280.
Ja, also, wird aber in Deutschland nie. Wo soll er das machen?
Also nach München bin ich über 300 gewesen, ein paar
das
Mal.
Das einzige Mal, wo du wirklich über 300 fährst, ist, wenn du nach Frankreich fährst. Das ist mega. Du bist kaum über die Grenze und dann dreht das Ding mal richtig auf und dann lernst du erstmal, was wirklich.
Da sind die Schienen noch funktionsfähig, wahrscheinlich, ja.
Ja, da rumpelt und pumpelt nichts da. Das läuft wie Butter, aber da merkst du wirklich auch mal im ICE Beschleunigung. Also,
natürlich.
Das ist der Wahnsinn.
Ich habe gelesen, dass die haben jetzt gesagt, bei der Bahn, es ist kein Witz, ich dachte, ich habe mich verlesen. Wenn das so weitergeht mit der Wartung, mit den neuen Sachen, mit der Entwicklung, dann werden sie ab 2060 pünktlich.
Ja, ich meine, wir müssen uns...
2060?
Ja, wir dürfen uns halt auch nichts vormachen. Es ist kontinuierlich seit Anfang der 90er Jahre oder spätestens seitdem der Konzern in private Hand ging und eine Aktiengesellschaft wurde, ist ja ich nenne es jetzt einfach mal abgerüstet worden.
Abgewrackt worden fast, ja.
Ja, und jetzt, weil Klima, wir haben jetzt Klimawandel und wir müssen alle auf die Schiene umsteigen, merken Sie mal, was Sie da eigentlich für einen Scheiß verbockt haben. Und das alles wieder aufzuarbeiten, dann kommt die Bundesregierung noch daher mit ihren scheiß 9,49 Euro Tickets, was der Hohn schlechthin ist. Und dann müssen wir uns auch nicht wundern, dass wir dauernd Verspätung haben.
Richtig.
Wenn Leute wie gesagt, gerade mal in Deutschland sind und mal mit der Bahn fahren wollen.
Ja. In anderen Ländern geht das ja. Ich weiß nicht, war das in Japan, wo die Zugführer für Verspätung persönlich haften und pro Minute Geld abgezogen kriegen? Da war auch sowas.
Ja.
Finde ich auch geil. Eine Minute zu spät kriegt er was im Lohn abgezogen.
Das finde ich aber auch zu extrem, weil die können ja nichts dafür, wenn das nicht gewartet wird.
Naja, da ist aber alles gewartet. Also da ist der einzige Schwachpunkt wirklich der Zugführer, so schlimm es ist. Weil das ist ja nicht wie hier, dass du an jeder Ecke... Ich habe auch meine Lieblingsmeldung. Wir können leider den Bahnhof nicht pünktlich erreichen, vor uns fährt ein Zug.
Ja. Ne? Denkst du auch so, wir hatten eigentlich nur einen Zug, bei dem es wirklich wichtig war. Und das war natürlich der zurück von Hannover nach Frankfurt zum da werden wir den Flug nicht verpassen wollten, ne? Und der hatte halt auch 50 Minuten Verspätung. Ich dachte, ey, wir kriegen unseren Flieger nicht mehr, das wird zu knapp. Und dann hat der aber von diesen 50 Minuten in der Fahrt 30 wieder aufgeholt und hat am Ende nur 20 Minuten Verspätung. Dann ging es gerade noch so irgendwie. Aber es war auch, also ich habe die ganze Zeit auf die Uhr geguckt. Es ging dann wenige Minuten.
Was morgens manchmal passiert, wenn du von Hamburg nach Hannover fährst, da ist er dann zu früh. Da ist der Zug dann 5 Minuten zu früh in Hannover.
Und das lassen die zu, da halten die nicht vorher an und warten?
Nein, das geht in Hannover recht gut, weil er da eben meistens auch auf den zweiten Zugteil wartet oder so, keine Ahnung. Aber die skurrilste Geschichte hatte ich vor ein paar Wochen, da habe ich nämlich geguckt, da wollte ich nach Wolfsburg fahren und da habe ich gesehen, wieso fährt von Hamburg ein Zug nach Wolfsburg? Das geht eigentlich gar nicht, weil es überhaupt nicht auf der Strecke liegt. Und er fuhr von Hamburg nach Hannover, nach Wolfsburg, nach Berlin. Und er fährt auch lustigerweise nur einmal am Tag diese Strecke und es gibt keinen Zug zurück. Also, und da habe ich dann gefragt, es ist folgendes Problem. Es ist logistisch so, dass das ist eigentlich ein Zug, der, das merkt man immer an den Zugnummern, daran kann man sich immer super orientieren. Das ist eigentlich einer aus der Ost-West-Verbindung Berlin-Bonn. Und den fehlt in Berlin eigentlich ein Zug, um ihn einzusetzen, um dann zu fahren. Von Wolfsburg, Hannover, Bielefeld, Dortmund, Köln, Bonn. So, Hamburg hat aber wohl immer morgens einen Zug über. Und Leerfahrt ist ja scheiße, also setzen sie den in Hamburg ein, lassen ihn von Hannover, Wolfsburg nach Berlin fahren, damit er dort dann seiner eigentlichen Bestimmung nachkommen kann und auf seiner Route dann gen Westen fahren kann. Das ist
sehr absurd.
Das ist Planung einer deutschen
Bahn. Ja, klar. Wie gesagt, die schaffen ja auch Verspätung ohne Umsteigen, das ist ja genauso absurd.
Ja, natürlich. Wobei, ich fand es cool, ich musste da wirklich früh fahren und dann morgens um 5 bist du dankbar, wenn du mal nicht umsteigen musst. Aber, ja.
Also kannst schon. Eines ist mir auch aufgefallen, es scheint der Bahn, zumindest kam mir das so vor, keinen Plan zu geben, was man macht, wenn der Zug mal mehr als 25 Minuten Verspätung hat. Weil zumindest war das bei einem dieser Züge, die wir gefahren sind, so, da war dann immer genaue Ansage, so eine jetzt 10 Minuten Verspätung, 20 Minuten Verspätung, 25 Minuten Verspätung, dann komplette Funkstille,
ja,
ein komplett anderer Zug fährt rein, die ganzen Bildschirme, der Zug wurde gelöscht von allen Bildschirmen, weg.
Gibt da einen guten Trick, Arne, mit der App.
Einmal, 30 Minuten später kam so, in 3 Minuten fährt ein auf Gleis 1 der Zug, so, ne, wir rennen da alle hin, wie bekloppt, so, ne, also du hörst halt stundenlang nichts und damit einmal hast du nur 3 Minuten, so.
Das kannst du mit der App lösen, die haben ja, die App.
Ja, aber es will doch nicht immer jeder mit seinem Smartphone.
Nein, aber das ist, nein, ich wollte gerade die witzige Geschichte sagen, ich mache das halt mit der App dann, weil da weiß ich, woran ich bin, und es war teilweise so weit, dass eine Zugbegleiterin zu jemandem sagte, ich kann Ihnen nicht sagen, wie viel Verspätung wir haben. Ich sage 16 Minuten. Sagt sie, oh ja, stimmt, ich hätte ja auch in die App gucken können. Das ist, weil da ist wirklich, läuft ja alles zusammen. Und dadurch kriegst du eigentlich sehr viel genauere Infos. Ich wusste auch bei einigen Zügen, dass ich meinen Anschlusszug definitiv nicht kriege. Das wurde im Zug selbst auch gar nicht erzählt, dass er Verspätung hatte. Also das ist wirklich die einzige Möglichkeit, in deutschen Zügen zumindest, zu wissen, woran du bist. Und vor allem auch, was kann ich am nächsten Bahnhof machen, wenn ich jetzt zu spät ankomme? Welchen Zug kann ich dann nehmen? Weil die App schlägt Alternativen vor und sagt, was du machen darfst und kannst. Weil du darfst wenn du einen festen Zug hast, gebucht hast, darfst du ja, wenn der Verspätung hat, logischerweise irgendeinen anderen Zug nehmen.
Ja, aber was nützt dir das, wenn du am Bahnsteig stehst und die App erzählt dir nicht, dass dein Zug jetzt einfährt?
Ja, wie gesagt.
Ich habe mich halt auf die Ansagen verlassen, die
aus dem Lautsprecher kamen. Das klappt selten. Ja.
In Hamburg ist die letzte Bastion gefallen, die letzte Bastion der handgemachten Ansagen. Das hat zwar geknattert und gepoltert aus den Lautsprechern, aber sie waren zuverlässig. Jetzt haben wir noch nicht mal das neueste Ansagensystem, was du wirklich mit freiem Text füttern kannst, weil es eine Text-to-Speech-Engine hat, sondern wir haben dieses mittelalterliche Blechelsen-Ding bekommen mit Textbausteinen.
Dieses Angleis 7.
Ja, und das funktioniert nicht. Das hängt so dermaßen ekelhaft hinterher, aber wenn du das der Bahn mal schreibst, dass dieses automatische System kacke ist, dann feiern sie sich noch und ja, wir tun ja alles für unseren Gästeservice. Also ganz ehrlich, ich habe das schon oft debattiert mit der Bahn. Ich poste sowas auch oder schreibe denen das auch. Es gibt ja auf der Strecke Berlin-Köln, wird der Zug ja geteilt. Die eine Hälfte fährt über Wuppertal und die andere über Düsseldorf. So, es wäre doch jetzt spannend bei der Durchsage, welcher Zugteil in welchem Abschnitt hat denn welche Route? Nein, in Abschnitt A bis E fährt der Zug nach Köln über Dortmund und in Abschnitt F bis H fährt er nach Düsseldorf über Dortmund. Ja, scheiße. Aber worin unterscheiden sich denn die Strecken? So ein Kack wird nicht durchgesagt, aber immer der nächste Halt. Das ist ekelhaft
und unlogisch. Und das Mittagessen im Speisewagen wird durchgegeben, genau.
Nee, nicht am Bahnsteig.
Okay, nicht am Bahnsteig, ja, aber im Zug halt, ja.
Ja, und ja. Ich habe gesagt, ganz ehrlich, früher, da wurde dann noch gesagt, Angleis 3, willkommen in Hamburg. Das haben sie ja auch alles wegrationalisiert. Woher soll ich als Blinder wissen, auf welchem Bahnsteig ich bin? Es muss doch möglich sein. Warum kann man nicht sagen, Angleis 13, ihre nächsten Reisemöglichkeiten? Das tut doch nicht weh. Das sind 3 Sekunden. Und ja. Der Sehende, das ist ja der Witz in Hamburg, der Sehende weiß beim Aussteigen, wenn du ungünstig aussteigst und zu viele Leute da stehen,
siehst du auch nichts.
Sieht der Sehende das doch auch nicht. Aber
das ist richtig, ja. Oder wenn die im Zug noch durchsagen, welche Anschlussmöglichkeiten du hast und genau das weglassen, wo du hin musst, dann musst du auch wieder an die App. Das ist ja.
Also diese Bildschirme, die kann ich auch gar nicht mehr erkennen. Also die Schriften sind so klein, wenn du halt nicht direkt nah bei so einem Bildschirm aussteigst, dann siehst du es auch am Bahnsteig.
Und was ich auch bis heute nicht verstehe, ist, muss mir mal einer erklären, wie schafft es die Bahn, immer die Züge in verkehrter Wagenreihung einzufahren, und das merken sie immer erst eine Minute vorher gefühlt. Ich begreife es nicht. Ich stehe im Abschnitt E, weil ich da meine Zugnummer habe, und eine Minute vorher kommt die Durchsage, heute in geänderter Wagenreihung. Und dann muss ich nach A laufen. Und das mit Gepäck.
Das ist uns auch passiert.
Begreife ich nicht.
Ja, da fuhr der Zug, die meinten, da fuhr der Zug ein. Ich meinte, hier stimmt irgendwas nicht. Aber genau. Wir haben keine Zeit, der fährt ja gleich los. Jetzt rein. Und dann waren wir drin und dann war unser Waggon ganz am anderen Ende. Also du musstest durch den gesamten Zug latschen mit diesen ganzen Koffern und so.
Richtig,
da auch, genau. Ey, können die das nicht ansagen, dass sie jetzt das umdrehen?
Ja, aber nicht eine Minute vorher. Das hilft ja dann auch nicht mehr. Das ist zu spät.
Euch hat der heutige Stand nicht gefallen? Dann hören wir uns doch sicher auch nächste Woche wieder. Ihr habt nur eine Stunde hören können? Dann unterstützt uns bei Patreon unter www.patreon.com/retrokompott oder Steady und ihr erhaltet Zugriff auf die kompletten Folgen. Ihr konntet die gesamte Folge hören, als seid ihr bereits Unterstützer und hilft Projekte wie dieses langfristig zu sichern. Falls ihr selbst mal am Stammtisch teilnehmen wollt, ist dies ganz einfach. Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.retrokompott.de. Erreichen kann man uns unter mail@retrokompott.de. Bis nächste Woche!